Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und dann legen wir heute los. Eine neue Serie ist am Start. Die heißt Relationships. Relationships, du kennst bestimmt das Wort, das englische Wort Relationships. Und wir haben aber sie nicht so genannt, sondern Relationships. Das bedeutet, naja, es ist ein Wortspiel aus diesen beiden Worten. Es braucht schon, wie soll ich sagen, etwas Wissen und Können und Fähigkeiten, um Beziehungen zu führen. Und deswegen würde ich ganz gerne heute darüber sprechen und ein wenig einführen in diese Serie, weil die Sache ist die, egal welche Beziehung du führst, du musst beziehungsfähig sein. Anders kannst du keine Beziehung führen. Das ist ziemlich logisch, oder? Du kannst keine Beziehung führen, wenn du nicht in der Lage bist, Beziehungen aufzubauen. Und es gibt so viele Menschen, die nicht in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen. Kannst du dir das vorstellen? Und deswegen können sie keine Beziehungen haben. Und deswegen träumen viele Leute davon und sie denken, ich will jetzt gar nicht speziell reden, zum Beispiel darüber wollen wir auch reden in der Serie, oder ich weiß gar nicht genau, ob Pastor Dave das geplant hat, aber zumindest in Mainz haben wir das geplant, dass wir über Ehe reden und über Verliebtsein und all diese Dinge. Das ist eine Art von, und die meisten träumen von dieser großen Beziehung. Aber wusstest du, dass das genau dieselben Eigenschaften sind, die du brauchst, um eine glückliche Ehe zu führen? Nicht eine lange Ehe nur. Manche Leute haben eine lange Ehe, aber keine glückliche Ehe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Manche Leute, die sind lange verheiratet, aber sie sind, wie soll man sagen, sie haben sich aneinander gewöhnt und aus Mangel an Alternativen bleiben sie. Und das ist nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Also generell, dass sie zusammenbleiben schon, aber dass jede Beziehung auch glücklich ist. Und ich will dir mal etwas sagen. Du bist der entscheidende Faktor. Du. Und jetzt sagst du vielleicht, nein, du hast keine Ahnung, mit wem ich verheiratet bin. Sie oder er. Aber ich will dir sagen, du kannst sie und ihn nicht verändern. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, auf sie oder ihn zu zeigen. Fang doch einfach mit dir an. Fang doch einfach mit dir an. Weil wenn du mit dir anfängst, dann wird zumindest mal eine Person glücklich, nämlich mit die Person, die mit dir verheiratet ist. Und wer weiß, vielleicht macht sie dich dann auch glücklich. Das wäre ja schon mal ganz gut. Du brauchst dieselben Fähigkeiten, die du brauchst in der Beziehung, die brauchst du auch zum Beispiel dafür, um Freundschaften zu pflegen. Lange Freundschaften. Oder zu deinen Arbeitskollegen oder sowas. Wenn du gute Beziehungen haben willst, ist immer Beziehungsfähigkeit gefragt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist das gut? Deswegen ist es eine wichtige Serie, weil es ist etwas, was unser Leben total ausmacht. Ich kenne niemanden, mir ist noch niemand begegnet, keine Ausnahme, der nicht Beziehungen schätzt und braucht. Selbst der einsamste Typ auf der Welt braucht andere Menschen. Das heißt, auch du. Selbst wenn du denkst, ich sitze in der letzten Reihe und ich bin froh, wenn ich wieder raus bin. Ja, aber du bist hier. Preis dem Herrn. Ich lege mal los mit dem Wort Gottes und ich werde ein bisschen grundsätzlich heute Morgen, deswegen gehe ich ganz an den Anfang, und es ist immer gut, wenn man über Beziehungen spricht, an den Anfang zu gehen, weil das Wort Gottes ist tatsächlich auch so aufgebaut, dass es uns erklären will, wie Dinge sind. Und in Genesis Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, ganz vorne stehen die ganzen grundlegenden Dinge drin, warum Dinge sind. Und deswegen lese ich euch heute ein bisschen was vor aus Kapitel 2 und 3 aus der Genesis. Und ich habe es ein bisschen zusammengerafft, weil mir geht es mehr um die Verse, die Beziehung beschreiben, und weniger um die Dinge dazwischen. Es geht los, Genesis 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Gott, und jetzt überspringe ich einiges, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus der Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Da formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Jetzt springe ich in Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 6, da kommt ja die Schlange und so weiter. Und dann, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß er auch von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und ich würde gerne diese Verse nehmen und sie nicht, und das ist normalerweise so der Klassiker, was viele tun, und sie nur auf Mann und Frau beziehen. Ich möchte daraus erklären, dass es hier um Beziehungsfähigkeit, wie steht der Mensch zueinander und zu Gott? Das will ich versuchen, in diesen Versen mit euch zusammen anzuschauen. Und ich hoffe so sehr, dass du aus der Serie herausgehst, vielleicht heute schon nach Hause gehst und, wie soll ich sagen, etwas an Beziehungsfähigkeit hinzugewonnen hast. Das wäre ganz, ganz großartig. Weil mein erster Punkt ist, wir brauchen tiefe, authentische Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist, was wir brauchen. Gott erschafft den Menschen und wir wissen, in Kapitel 1, da heißt es immer, und das, was er geschaffen hat, da gibt es ein Urteil am Ende, Gott sagt, das war gut. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat, als er den Menschen geschaffen hat? Er hat gesagt, das war sehr gut. Das war richtig gut. Richtig abgefahren. Das war eine richtig tolle Sache. Und er gibt dem Menschen einen Auftrag. Und es ist interessant in diesem Ding. In dem Moment war der Mensch noch alleine. Es war nur Adam. Nur Adam war am Start. Und er hat gesagt, okay, hast einen Job. Ich habe dir einen Garten vorbereitet. Bitte schau mal, was du aus diesem Garten machen kannst. Und Garten ist so, wie soll man sagen, ist so das Bild für Kulturierung. Das will die Wildnis in Kultur überzuführen. Und das ist interessant, weil Gott diesen Garten schon mal schafft und dann dem Menschen sagt, hey, kümmere dich um den Garten, bewahre ihn und entwickle ihn weiter. Das ist sein Job, das ist seine Aufgabe. Also er hat was und da drin steht dann auch der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. All diese Dinge sind in diesem Garten drin. Also Gott gibt ihm auch die Freiheit der Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Freiheit ist da. Und dann kommt er zu einem Punkt und der ist interessant. In Vers 18, da heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ganz sagt er, ist gut, sehr gut. Und dann sagt er, ist nicht gut. Für den Menschen allein zu sein. Er sagt, oh, das ist krass. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und ich will ihm mal Folgendes sagen. Das ist eine krasse Aussage, weil schau mal. Manchmal sind wir Christen so am Start, wenn wir nur Gott haben, dann haben wir alles. Diese Bibelstelle widerspricht dieser Theorie. Weil sie sagt, weil Adam hatte Gott. Jeden Tag, live, exklusiv, nur für ihn alleine. Und dann sagt Gott, aber es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, was wir hier lesen, das ist ein so wichtiger Grund, wir brauchen andere Menschen. Wir können nicht alleine mit Gott, ich und Gott, wir beide, wir machen das. Ich und der Heilige Geist gibt ja solche, wie soll man sagen, solche super duper Helden, geistliche, spiritualistische Helden. Das bist du nicht und ich auch nicht. Weil wir sind geschaffen, dass wir mit anderen Menschen, wir brauchen andere Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar heißt es, wir sind nicht dazu geschaffen, alleine zu sein, sondern wir brauchen Menschen, die uns ergänzen, die etwas zusammen, mit uns zusammen erschaffen. Seid ihr noch da? Habt ihr verlernt in den paar Wochen, dass es gut und wichtig ist, wenn ihr was hört, was gut ist, dass ihr könnt zum Beispiel Ja sagen, könnt Halleluja sagen, Amen. Amen, könnt auch Amen sagen zum Beispiel, dann nehmt ihr das alles noch viel mehr ins Herz auf. Das ist viel, viel besser für dich, weil du denkst vielleicht, du musst mit dem Kopf verstehen, das ist eine gute Sache, aber das Wort Gottes muss auch mit dem Herzen verstanden werden. Amen? Amen. Sehr, sehr gut, okay. Das ist ganz wichtig. Also das ist, was er sieht. Und es ist interessant, das Nächste, was dann passiert ist, Gott schafft dann, er sagt dann, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und dann schafft Gott Tiere. Das nächste, was er macht, er schafft Tiere, Vögel und wilde Tiere und so weiter. Und er stellt Adam dahin und sagt, okay, ich schaffe die jetzt alle und du gibst den Tieren Namen. Und dann schickt er eine Giraffe vorbei und der Adam sagt, das ist eine Giraffe. Und dann kommt ein Elefant vorbei, oh, lange Nase, ich würde sagen, das ist ein Elefant. Und dann kommt ein Hund vorbei und sagt, das ist ein Hund und so. Und ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber auf jeden Fall kann man sich das ziemlich gut vorstellen. Und das könnte relativ lustig sein, die Situation. Aber am Ende sagt er dann, nachdem Gott all diese Tiere geschaffen hat, doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da war keiner. Das war nicht eine einzige. Und Adam fand niemanden, bis Gott mit Eva um die Ecke kommt. Da sagt er, endlich. Manche Übersetzungen sagen, wow. Wow. Gibt es moderne Übersetzungen, die sagen, das ist es. Endlich. Endlich ist das gefunden. Wisst ihr, die Sache ist die. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung, ob sich das genau so abgespielt hat, wie es da steht. Weil es hört sich fast an wie so ein Theaterstück. Schon ein bisschen sehr merkwürdiges Theaterstück insgesamt, oder? Wie das sich alles... Dann geht Gott hin und dann schläft der Mensch und dann reißt er eine Rippe raus und formt er daraus. Das muss eine Riesenrippe gewesen sein. Oder ich weiß nicht, es war eine winzig kleine Frau. Also... Ich habe keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat. Und ich ist auch wurscht. Ich weiß nur, dass es das Wort Gottes ist und dass Gott uns etwas sagen will, nämlich mit dem, was er da schreibt. Nämlich ist es wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen einander. Und Gott ist dafür verantwortlich und er will, dass wir andere Leute haben, dass wir in Verbindung kommen mit anderen Menschen. Und das ist, was wir brauchen. Wir müssen in Verbindung stehen mit anderen Leuten. Nicht einfach nur, dass wir einander sehen. Das heißt, Verbindung heißt, dass wir Teil sind von etwas. Teil sind von etwas Größerem. Das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht nur das Letzte sein, sondern wir wollen etwas sein von Bedeutung, von Größe. Das ist, was wir wollen. Wir wollen eine persönliche Begegnung haben. Etwas, was sich abspielt auf einer ganz, ganz privaten Ebene, dass wir sagen, ich werde gesehen, ich werde gekannt, ich kenne jemanden. Ich will jemanden dienen und umgekehrt, jemand soll mir dienen, ich will ihm dienen. Das ist etwas, was Beziehung ausmacht. Das ist, was Verbindung ausmacht. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir benötigen. Eine Verbindung, die uns prägt, eine Verbindung, die gegründet ist mit Loyalität und mit Liebe. Das ist, was wir suchen. Das ist die Verbindung, die Gott schaffen möchte zwischen uns. Es gibt einen Psychologen in den USA, der nennt diesen Prozess Connecting. Naja, das ist ja Verbinden. Ist jetzt keine Superwissenschaftler, scheinbar hat er kein besseres Wort gefunden. Der heißt Larry Crabb. Interessanter Nachname. Naja, gut. Wenn zwei Menschen, er hat Folgendes gesagt, wenn zwei Menschen einander begegnen, sich einander wirklich öffnen, vergleichbar mit dem Einswerden beim Geschlechtsverkehr, das ist jetzt so eine Einschiebung, bitte nicht ablenken lassen von dem Satz, weil der Hintergrund, warum er das reinschreibt, ist, dass Yada, das ist das Hebräische, erkennen, ist das Wort, was da steht und Adam erkannte Eva und meint den Geschlechtsakt, als sie dann Kinder bekommen haben. Das heißt, Yada ist das Wort für erkennen, zutiefst erkennen. Darum geht es am Ende des Tages. Also, das ist, was er sagt. Dann strömt etwas aus dem einen in den anderen hinein, das eine zutiefst heilende Kraft besitzt. Der Empfangende erlebt eine tiefe Freude über sein geheilt werden und der Gebende freut sich noch mehr, weil er dem anderen helfen konnte, heil zu werden. Da ist also eine Kraft in dem, sich nur zu begegnen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Verbindung bedeutet Heilung und erfüllt werden. Das, was ich nicht habe, kommt in mein Leben rein. Wisst ihr, Gemeinschaft ist etwas, was unser Leben ausmacht am Ende. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist der tiefste Hunger, zu dem ein Mensch fähig ist. Gemeinschaft ist der tiefste Hunger, zu dem ein Mensch fähig ist. Ich weiß nicht, ob du diese Serie, diese YouTube-Serie kennst, Seven vs. Wild. Schon mal gehört? Da geht es darum, da werden so Leute ausgesetzt in der Wildnis und zwar ganz alleine. Die müssen sich selber mit Kamera aufnehmen, da darf kein Kameramann dabei sein, sonst werden sie ja nicht alleine. Das ist wirklich ein einzigartig in dieser Serie, so müssen sie sich selber aufnehmen und es ist ganz interessant, irgendwann fragen sie dann, was hat dich eigentlich, sie bekommen so Fragen geschickt, die sie dann aufmachen in einem Umschlag und die müssen sie dann beantworten vor der Kamera, sich selbst. Und sie fragen sich, was hat dich am meisten überrascht? Und die Antwort all der Teilnehmer ist, was sie vollkommen vermissen vor allen Dingen und was sie am meisten überrascht, ist nicht das Essen, was ihnen fehlt oder den Hunger, den sie haben, das Trinken, was ihnen fehlt oder die Behausung, dass es alles nass ist, dass es nicht warm ist, all diese Dinge. Beim ersten Mal hat es geregnet und so weiter, sie haben nichts gefunden, die meisten und so. War alles schwierig, aber wisst ihr, was die meisten Leute gesagt haben? Sie haben gesagt, sie haben unterschätzt, alleine zu sein. Das war ein Faktor, was sie vollkommen unterschätzt haben und was der größte Schmerz war in diesem Abenteuer. Alleine sein. Wir müssen Folgendes wissen, wisst ihr, Gemeinschaft hat den Ursprung bei Gott. Gott hat sozusagen, wie soll ich sagen, nicht nur, dass er Gemeinschaft geschaffen hat, so kann man es gar nicht sagen. Es ist mehr. Gott ist Gemeinschaft. Er existiert in Gemeinschaft. Weil unser Gott hat sich offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist nicht so geworden über die Zeit, sondern unser Gott ist ewig. Das heißt, er war schon immer Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er war schon immer drei. Wisst ihr, früher, wenn du Theologie studierst, dann ist Dreieinigkeit eines der Grundthemen. Das hat man sozusagen, wie soll man sagen, als das Neue Testament fertig war, geschrieben war, war eins von den großen theologischen Themen, wie ist Gott? Und eine Frage, wie kann man sich Gott vorstellen? Wie geht das, dass wir einen Gott haben und der sich offenbart in Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und da gab es so viele Schriften drüber, Diskussionen drüber und so weiter und so fort. Man versucht es irgendwie zu erklären und da gibt es verschiedene Modelle. Man sagt, das ist wie H2O. H2O bedeutet, das ist ja Wasser, was flüssig sein kann, was, wenn es gefroren ist, dann ist es Eis und dann kann es zu Wasserdampf werden. Aber alles drei ist Wasser. Das ist so irgendein Bild dafür. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwie hilft, dir vorzustellen, wer Gott ist. Mir hilft es nicht. Aber rein praktisch hilft mir enorm zu verstehen, Gott ist drei von Ewigkeit her und darum ist er Gemeinschaft und er hat Gemeinschaft nicht nur geschaffen, sondern er ist Gemeinschaft. Er selbst ist Gemeinschaft und er ist die schwerste Form von Gemeinschaft, die wir kennen, oder? Oder kennst du eine Gemeinschaft, die schwieriger ist als drei? Drei ist immer schwierig, das ist einer zu viel. Sag mal, ist immer einer zu viel oder einer zu wenig, je nachdem, wie man es sieht. Ah, drei ist einfach, da sagst du, oh, drei ist eine schwierige Zahl, damit kommt man. Und so hat Gott schon immer, war Gott dann immer am Start. Das müssen wir wissen. Und gibt es einen Theologen namens Miroslav Volf und der hat diese Formation, diese Dreieinigkeit, so wie sie sich offenbart im Neuen Testament, hat Folgendes gesagt, das Leben Gottes ist ein Leben einer sich selbst schenkenden und von anderen empfangenden Liebe. Deswegen schreibt Johannes im ersten Johannesbrief auch, Gott ist Liebe, weil Gott von Anfang an drei ist. Und weil er drei ist, kann er lieben. Hast du das schon mal überlegt? Sonst hätte er sich ja nur selber lieben können. Aber weil er drei ist, liebt er sich gegenseitig seit der Ewigkeit hin. Das ist ein wunderschönes Bild. Und am Anfang in der Bibel heißt es auch schon, lasst uns Menschen machen. Plural. Das ist kein Pluralis Majestätis, so nach dem Motto, so, weil Gott so groß ist, sondern das ist eine schon von Anfang an eine Offenbarung, dass eben Gott ein dreieiniger Gott ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir kapieren, das ist Gottes Wesen, daraus kommt Gott. Und Jesus hat Folgendes gesagt, wir existieren und viele Leute in der damaligen Zeit bei den damaligen Göttern, die hatten die Idee, Gott hat sie gemacht, weil er Sklaven möchte, die ihm dienen oder die ihnen dienen. Das war die Idee gewesen. Deswegen hat Gott Menschen gemacht oder haben die Götter Menschen gemacht. Das war die Idee bei den Griechen, das war die Idee bei den Römern, das war die Idee bei den Ägyptern. Bei den meisten damals bekannten Religionen war das die Idee. Aber in der Bibel finden wir ein anderes Bild. Und auch hier wieder, warum schafft Gott Menschen? Weil er Gemeinschaft ist aus der Ewigkeit her und er sich liebt aus der Ewigkeit her und er uns einlädt in diese Liebe und in diese Gemeinschaft, mit ihm Gemeinschaft zu haben und das zu erleben, was er seit einer Ewigkeit erlebt hat. Miroslav Volf, der genannte Theologe, nennt das diesen Tanz in die Einigkeit hinein. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Das ist, warum wir sind, wie wir sind. Warum wir doch immer wieder es wagen, Gemeinschaft zu suchen, tiefe Gemeinschaft zu suchen. Nicht aufhören, das zu tun. Und immer wieder Hoffnung bekommen, dass es das gibt. Ist es gut? Gemeinschaft ist der Ort, für den Gott uns geschaffen hat. Wir sind gemacht für Gemeinschaft. Und es ist der Ort, an dem Gott uns trifft. Das ist der Ort, den wir brauchen. Es gibt einen Priester namens Jean Vanier, der hat Folgendes gesagt: Eine Gemeinschaft ist nicht einfach eine Gruppe von Menschen, die miteinander leben und einander lieben. Er sagt Folgendes, und das ist eine krasse Aussage. Er sagt, Gemeinschaft ist ein Ort der Erlösung. Das ist eine hohe Kategorie. Das heißt, wenn du Gemeinschaft erlebst, vielleicht hast du das schon mal erlebt, das kann dich so beeindrucken, dass du sagst, wow, das ist so toll. Weil wir alle schon mal so etwas erlebt haben. Vielleicht in deinen jungen Jahren zum allerersten Mal erlebst du dieses Gefühl von Gemeinschaft zusammenzustehen. Das macht dich schon fast euphorisch. Und er sagt, es ist nah an Erlösung. Das bedeutet, dass das, was dir gefehlt hat, der Schmerz, der die ganze Zeit da war, wird gebrochen in Gemeinschaft. Seid ihr noch da? Kein Ersatz wird dein Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen ausfüllen. Kein Geld, keine Leistung, kein Ruhm, keine Geschäftigkeit, kein Buch, keine Intelligenz, keine Bildung, nicht einmal Gott selbst kann Gemeinschaft ersetzen. Gemeinschaft ist so enorm. Weil Gott Gemeinschaft ist, bist du geschaffen zur Gemeinschaft und du brauchst Gemeinschaft. Die Frage ist, warum ist dann Gemeinschaft doch so schwer oft zu finden? Kommen wir zu Punkt 2. Seid ihr noch da? Das war doch ganz gut jetzt für Punkt 2. Weiß gar nicht genau. Habt ihr noch 15 mit Preis dem Herrn? Habt ihr nur 14 Punkte mitgebracht? Nein, also nur 3. 3 Punkte ist gut. Der Klassiker. Du bist ganz besonders und seltsam. Ich wollte sagen, du bist ganz besonders seltsam. Oder auch, wie soll ich sagen, du bist auf der einen Seite beziehungsfähig, aber du bist eigentlich beziehungsunfähig. Und das hat eine Geschichte. Und der Grund, warum das so ist, das findest du in Genesis Kapitel 2. Zwischen und 3. Zwischen den Versen 2,25 und 3,10. In 2,25 steht, beide waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Beide waren nackt und sie schämten sich nicht. Und dann in 3,10 heißt es, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Etwas ist zwischen 2,25 und 3,10 passiert, dass plötzlich etwas komplett sich verändert hat. Zuerst, beide waren nackt und sie schämten sich nicht. Und dann, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und das finden wir in diesen Versen. Ich werde sie jetzt nicht nur mal alle vorlesen. Aber ich mache mal aufmerksam auf diesen Punkt in Vers 7. Wir haben ja ein paar Verse da zumindest. 25, beide waren nackt und schämten sich nicht. Das liest du mal dann. Das ist so der Punkt. Und dann geh mal eins weiter. Obwohl, Vers 7. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Etwas ist passiert, was sie veranlasst hat zu erkennen, dass das, wer sie waren, nicht richtig ist. Dass sie angreifbar sind, dass sie verletzlich sind, dass sie sich gegenseitig, dass sie sich voreinander schämen. Ihr müsst Folgendes wissen, Menschen, das haben wir schon gehört, sind geschaffen mit der Sehnsucht nach Beziehung. Wir wollen Gemeinschaft erfahren und es ist unentbehrlich für das Gedeihen, also für das gesunde Wachsen von menschlichen Beziehungen, für menschliches Leben, dass wir in Beziehung am Start, dass wir in Beziehung leben. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass jemand, der einsam ist, eine 3-mal so hohe Sterblichkeitswahrscheinlichkeit hat, wie jemand, der in Gemeinschaft lebt. 3-mal so hoch. Kannst du dir das vorstellen? Oder Menschen mit ungesundem Lebensstil, also Rauchen, Essen, Fettleibigkeit, Alkohol, aber die sozial eingebunden sind, leben länger als Menschen mit einem gesunden Lebensstil, die aber einsam sind. Ist krass. Es ist besser, mit Freunden Chips zu essen und Bier zu trinken, heißt das, als alleine Brokkoli. Das ist, was hier steht. Das ist eine gute Nachricht, oder? Das Krasse ist, so sehr wir uns das wünschen, so sehr wir uns wünschen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, gleichzeitig scheinen wir unfähig zu sein, in Gemeinschaft zu treten. Und das liegt daran, dass wenn du genau hinschaust, und bei manchen Menschen musst du gar nicht so genau hinschauen, da kannst du das quasi schon Kilometer weit vorher sehen, aber glaub mir, am Ende des Tages ist es bei jedem Menschen das Gleiche. Jeder Mensch ist irgendwie seltsam. Jeder Mensch. Manche versuchen es zu verstecken, manche geben ihr Bestes, um es irgendwie wieder, sagen wir mal, einigermaßen indem sie alle möglichen Dinge unternehmen. Sie kleiden sich mit Feigenblättern. Das ist, was sie tun. Sie versuchen es irgendwie, wie soll ich sagen, du schaust du genauer hin. Und normalerweise, wenn du verheiratet bist, spätestens dann kommt es raus. Deswegen sagen wir den Leuten auch immer, bevor sie heiraten, guck dir die Person genau an, weil solange du verliebt bist, gibt es so eine Art Schutz. Also Verblendung würde ich auch sagen. Der den anderen mit optimierten Augen ansieht, der fällt aber irgendwann ab. Und dann erkennst du die andere Person und dann denkst du, ach du meine Güte. Aber überleg doch mal, was die andere Person in dir erkennt. Das passiert ja genauso. Da ist in uns diese leichte Neigung zum Betrug. Da ist in uns diese spitze Zunge, irgendwas zu sagen, dieses Phlegma, es nicht zu sagen. Das unkontrollierte Temperament, was herauskommt, was dann doch da ist und zu bestimmten Dingen neigt. Ich habe mal gelesen, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, haben wir es mit der Mangelwarenabteilung des Universums zu tun. Und auf jedem Menschen steht ein Schild, kaufen wie besehen. Das bedeutet, es gibt keine Garantie. Du kannst es nicht zurückgeben. Sondern du zahlst, was du kriegst, was du siehst. So. Und das ist, was wir probieren. Wir selbst, ich muss es auch zugeben, wir versuchen die Welt so in normal und wunderlich einzuteilen. Wir sagen, das sind wunderliche Menschen und das sind normale Menschen. So auf der anderen Seite. Aber ganz geheim, jeder von uns hat vielleicht mal den Zweifel gedacht, vielleicht gehöre ich ja zu den Wunderlichen. Und merk's gar nicht so genau. Ich versuche zu den Guten dazu, oder zu den Normalen dazu, aber eigentlich gehöre ich zu den Wunderlichen. Ich sage dir, es kann gut sein, ja. Ich will dich ermutigen, da dran zu bleiben an dieser Erkenntnis, das nicht wegzulassen. Es gibt einen Film, der vor 30 Jahren oder so rausgekommen, der heißt Besser geht's nicht. Habt ihr den schon mal gehört von diesem Film? Da ist Jack Nicholson, Witter, spielt da mit Helen Hunt. Und er ist so ein Autor, so ein Erfolgsautor, der so super krasse Liebesromane schreibt, aber selbst hat er Angst vor Räumen, hat einen Putzzwang, ist extrem, sagen wir mal, immer wenn er was sagt, geht es immer voll daneben, weil er einfach, man könnte fast sagen, dass er jedes Mal, wenn er was sagt, ist er beleidigend, extrem beleidigend, und sie ist alleinerziehend und sie ist eine Kellnerin und er verliebt sich in sie und sie verliebt sich so ein bisschen in ihn, aber er ist halt schrecklich. Und dann beschwert sie sich bei ihrer Mutter und sagt, ich will einfach nur einen ganz normalen Freund haben. Und die Mutter sagt, oh, antwortet ihre Mutter mit voller Mitgefühl, das möchte jeder. Aber so etwas gibt es nicht, Schatz. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wenn du nicht kennst, schau ihn dir mal an, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir alle wunderlich sind. Und wenn wir das einsehen, hilft uns das schon mal ein bisschen, dass wir da hinkommen. Das ist irgendwie das Erste, was Reife bedeutet, ist, jeder ist so, wie er ist. Ich weiß, erstmal einfach zuzulassen, zu sagen, jeder ist so, wie er ist. Und das zu akzeptieren, ist ein großer, großer Punkt. Ich habe mal ein Zitat von dem Philosophen Henry Nouwen, oder er ist eigentlich christlicher Psychologe, aber wie dem auch sei. Er sagt, Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau der Mensch lebt, mit dem man am wenigsten zusammenleben möchte. Das ist eine krasse Aussage. Ich glaube, er hat da wahrscheinlich Groups vor Augen oder so, oder Gemeinde oder so etwas. Ich weiß gar nicht genau. Lass uns mal Beziehungsfähigkeit verstehen bis hierhin. Als ich gesagt habe, Beziehungsfähigkeit. Was bedeutet Beziehungsfähigkeit? Beziehungsfähigkeit, Nummer eins, ich bin gemacht für Gemeinschaft. Also brauche ich Gemeinschaft. Okay? Weil ich gemacht bin für Gemeinschaft, ich kann gar nichts anderes tun. Weil Gott Gemeinschaft ist, er mich so geschaffen hat, brauche ich Gemeinschaft. Das mal einzusehen, ist eine gute Sache. Also was auch immer du tust, du wirst mit dem Ersatz KI oder was auch immer, wird nicht reichen, okay? Du brauchst Gemeinschaft. Wenn du das siehst, ist schon mal gut. Zweiter Punkt, es ist so in Ordnung zu sagen, ich bin seltsam und der andere ist auch seltsam. Das hilft mir schon mal enorm, das anzunehmen, zu sagen, ich bin normal ist niemand. Das ist einfach so. Durch das, was da passiert ist in Genesis Kapitel 2 und 3, ist etwas in unser Leben gekommen, was uns plötzlich voller Scham macht und wir müssen uns bekleiden und wir wollen nicht mehr voreinander zugeben, wer wir sind. Das ist, was passiert ist. Und da sind wir alle mit am Boot. Also werden wir da alle mitmachen. Das bedeutet, wir sind alle seltsam. Wir glauben aber, der andere ist seltsam. Aber umso schneller wir einsehen, dass wir selbst sind und der andere auch, ja, was soll man sagen? Dann ist es doch ganz einfach, oder? Dann geben wir doch wenigstens voreinander zu, dass wir beide im selben Boot sitzen. Ich möchte aber Folgendes sagen. Wir sind immer noch geschaffen nach dem Bilde Gottes. In dem anderen wohnt ein wunderschöner Schatz, der sich lohnt, geborgen zu werden. Und es ist meistens mehr als ein Schatz. Menschen sind wunderbar, trotz aller Seltsamkeit und Merkwürdigkeit. Deswegen, wir müssen uns weiter darauf ein, wir brauchen andere Menschen und es lohnt sich. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen oder die du vielleicht wahrscheinlich jetzt stellst, ist genau die. Wie kann man sich dann nahe kommen? Wie kann man also Gemeinschaft haben, ohne sich gegenseitig zu verletzen? Das ist doch die Frage. Wie kommt man an den Punkt, dass man eben Gemeinschaft hat, aber ohne, dass man sich, dass man jedes Mal rausläuft und denkt, das war furchtbar, das war schrecklich, etwas ist passiert und Angst hat. Adam und Eva versteckten sich nicht nur vor Gott, sie versteckten sich auch voreinander, körperlich, aber auch seelisch, geistlich. Das Größte, was es gab und was es immer noch gibt, ist zu kennen und gekannt zu werden. Und es war die größte Freude des Menschen. Und es wurde zu der größten Sache, vor der sie sich fürchteten. In Kapitel 3, Vers 10 heißt es, dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Dritter Punkt, preis dem Herrn. Unverhüllt, mein authentisches Gesicht. Vers 7. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Eine kurze Beobachtung. Gott war nicht die ganze Zeit im Garten. Er ist nicht die ganze Zeit da gewesen, sondern er kam abends vorbei. Das bedeutet, auch da ist ein Rhythmus drin. Gott hat gesagt, ja, er braucht schon ein bisschen Zeit für euch alleine. Und dann kam er wieder zurück. Das ist interessant, das einfach nur zu sehen, einfach mal zu sehen, okay, Gott ist nicht die ganze Zeit am Start und hat das gesehen alles, sondern er kommt abends und sagt, heute Abend ist Spaziergang, lass uns spazieren gehen, wie jeden Abend. Und da haben sie sich versteckt. Was ist das, was unsere Beziehungsunfähigkeit oder unsere Beziehungsfähigkeit hindert? Die Bibel und die Schrift sagt Angst. Es ist die Angst, nackt zu sein. Die Angst, angreifbar zu werden. Die Angst, nicht verstanden zu werden. Die Angst, falsch eingeschätzt zu werden. Die Angst, sich rechtfertigen zu müssen. Die Angst, Verletzungen zu erfahren. Das ist, was Beziehung bis heute prägt. Also wie kann man sich nahe kommen, ohne sich gegenseitig zu verletzen? Das ist die große Frage. Wie kann man an diesen Punkt kommen, wenn Angst das alles prägt? Und das ist das, was wir uns anschauen wollen. Und es gibt grundsätzlich gibt es zwei Strategien, die wir verfolgen. Und eine davon finden wir hier, wenn wir in Beziehungen sind. Zwei Ideen, mit denen wir versuchen, irgendwie Beziehungen zu managen. Das eine ist Angriff, das andere ist Verteidigung oder Verstecken. Das sind die beiden Dinge, das sind die beiden Vorgehensweisen, wie wir unterwegs sind. Entweder wir greifen an und sagen, okay, der zuerst zuschlägt, hat gewonnen. Oder wir verstecken uns, damit wir nicht gefunden werden und nicht verletzt werden können. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie wir versuchen, irgendwie das Beziehungsding an den Start zu bringen. Und ich kann jetzt mal ein bisschen Beispiele nennen. So, das ist jetzt nicht tiefenpsychologisch oder sowas, aber ich nenne das jetzt mal den Verkäufertyp, okay? Es gibt Menschen, die sind Verkäufertypen, wie auch immer das kommt. Die verkaufen halt Sachen gut. Und irgendwie in meinem Leben habe ich mal Verkäufertypen, die mag ich voll gerne, weil die menschenorientiert sind, sie wollen Gutes für dich, sie sehen dich, sind positiv, So stelle ich mir einen Verkäufertyp vor, so habe ich Verkäufertypen erlebt. Aber irgendwann in meinem Leben, ich weiß nicht genau wann, wahrscheinlich war ich noch sehr jung, da habe ich gemerkt, dieser Verkäufertyp, der macht das alles, um mir etwas zu verkaufen. Deswegen heißt der Verkäufertyp. Der macht es gar nicht wegen mir. Der meint gar nicht mich. Sondern er macht all die Komplimente, macht er, um mir hinterher das Geld aus der Tasche herauszuziehen. Und irgendwie ist diese Verletzung in mein Leben reingekommen. Und jetzt, wenn ich einen Verkäufertyp sehe oder erlebe, dann ist erstmal bin ich vorsichtig und sage, warte mal, was willst du mir verkaufen? Geht's dir wirklich um mich überhaupt? Oder willst du mir das Geld aus der Tasche ziehen? Und es ist gar nicht, dass ich das irgendwie, weißt du, dass das irgendwie persönlich ist in diesem Augenblick. Es ist einfach etwas, was in mir abläuft. Das ist eine Verletzung, das ist etwas, was in mir passiert ist. Und ich werde vorsichtig, ich ziehe mich zurück. Oder, wenn der Verkäufertyp, das sind ja meistens extrovertierte Menschen, gell, dann werde ich halt noch lauter wie der. Das ist auch eine Idee, um damit irgendwie klarzukommen. Auf der anderen Seite weiß ich, und ich will es wirklich sagen, ich glaube, dass es etwas ist, womit ich Menschen aus meinem Leben heraushalte, was überhaupt keine gute Idee ist, weil viele dieser Menschen sind wunderbare Menschen und die sind auch keine Verkäufertypen, es ist einfach nur, dass in meinem Kopf das so gespeichert worden ist. Ich hingegen festgestellt, dass meine Persönlichkeit davon geprägt ist, wie soll man sagen, ich bin sehr direkt. Grundpersönlichkeit, vielleicht auch, weil ich Deutscher bin, aber nicht nur, bin wahrscheinlich noch direkter als der meiste Durchschnittsdeutsche und Berliner. Das ist schon eine Leistung. Und ich weiß, dass dadurch Menschen sich zurückziehen, besonders wenn sie Erfahrungen gemacht haben mit dieser Art von Menschen, wie ich es bin. Und die sagen dann erstmal, Moment, will der mich überfahren? Will der mich überreden? Will der irgendwie, da bin ich nicht sicher. Da muss ich erstmal auf Abstand gehen. Da muss ich erstmal sagen, warte mal, mein Freund, bevor ich mit dir. Und ich weiß, deswegen aus dieser Erfahrung heraus, dass ich bei vielen Menschen erstmal warten muss und werben muss darum, dass ich sagen muss, hey, mag sein, dass du diese Erfahrung gemacht hast mit der Typ Mensch, die ich bin, aber ich bin das nicht. Ich hoffe, du machst diese Erfahrung und ich hoffe, dass wir in eine Beziehung hineinkommen. Aber du merkst, das ist eine Sache, die dazwischen einsteht. Ich hatte mal eines der coolsten Erlebnisse, die ich mal hatte, vor einiger Zeit war das schon gewesen, da hat mir mal eine junge Dame geschrieben, sie hat mir geschrieben und ich am Anfang dachte ich, oh, wenn du als Pastor Briefe bekommst, die lange sind, handgeschrieben. Oh, sie hat mir dann geschrieben und gesagt, als ich in die Gemeinde gekommen bin, da warst du wie mein Papa und mein Papa war furchtbar. Und ich, oh nein. Und da hat sie dann beschrieben, er war autoritär und dominant und all diese Sachen und so. Und ich dachte, okay, oh nein, nein, nein. Und dann hat sie gesagt, ja, aber als du den Mund aufgemacht hast, war das anderes. Und das hat mich geheilt. Und das war wunderschön. Ich habe dann fast geweint. Ich habe gedacht, oh, preis dem Herrn, danke Jesus. Das Wichtigste, was ich dir sagen will, du kannst dich nicht verändern, wer du bist. Du kannst nicht, wenn du Verkäufertyp bist, du Verkäufertyp, ganz ehrlich, hör auf, nicht ein Verkäufertyp zu sein, weil es gibt noch eine Sache, die schlimmer ist, als nicht das zu sein, wer du bist. Dann betrügst du den anderen nämlich und tust so, als ob du jemand anders bist. Wenn du stark bist, sei stark. Wenn du extrovertiert bist, sei extrovertiert. Wenn du zurückgezogener Typus bist, sei zurückgezogener Typus. Wenn du lustig bist, sei lustig. Sei, wer du bist. Anyway, du siehst, das ist das Problem. Darum geht es immer wieder. Wir tanzen diesen Tanz, aber wir tanzen diesen Tanz um Angst herum. Selbst verletzt zu werden und andere zu verletzen. Das ist das Problem. Und wir sind ausgestattet mit Angriffswaffen oder wir sind bereit, uns zurückzuziehen, um nicht zu verletzen. Aber vor allen Dingen, weil wir nicht verletzt werden wollen. Wir verstecken uns. Aber wir müssen Folgendes wissen. Nichts schmerzt mehr als Einsamkeit. Nichts schmerzt mehr als Einsamkeit. Mutter Teresa hat mal gesagt, Einsamkeit ist der Aussatz der modernen Gesellschaft und niemand möchte, dass man von ihm weiß, dass er aussätzig ist. Das kommt noch dazu. Keiner gibt zu, dass er einsam ist. Weil es überhaupt nicht cool ist, einsam zu sein. Überhaupt nicht nice ist. Sondern wir begeben uns vielleicht sogar in Gemeinschaft hinein, in Geschäftigkeit hinein, um nicht einsam zu wirken. Damit wir nicht der arme Tropf sind, der ganz alleine ist. Aber Einsamkeit ist ein Schmerz, ist eine Wunde. Und wir versuchen sie irgendwie auszugleichen mit Hyperaktivität, mit Fernsehen. Es gibt noch 1 Million andere Möglichkeiten, Social Media und so weiter und so fort, um es irgendwie hinzubekommen. Aber es wird die Wunde von Einsamkeit nicht ausfüllen. Das Einzige, was es tut, ist wahre, echte Gemeinschaft. Ein bisschen leiser. Nur noch nicht fertig. Das Ding ist, wir wurden erschaffen, um Einheit zu erfahren. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, er betet in Johannes 17 darüber, so wie wir eins sind, Vater, so bete ich, dass sie eins sind mit uns. Das ist die Berufung unseres Lebens. Das ist, wie wir sind. Und deswegen schmerzt es uns, wenn wir nicht eins sind, wenn wir einsam sind stattdessen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und ich fand die ganz interessant, weil sie sehr gut zeigt, was das Problem ist. Ich lese die euch mal vor. Ein Mann, der verzweifelt Arbeit sucht, bewirbt sich bei einem Zoo, wo es angeblich ein paar offene Stellen gibt. Nun, es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe da etwas für Sie, sagt der Zoodirektor. Unser Gorilla ist vor einiger Zeit gestorben und uns fehlt das Geld, um ihn zu ersetzen. Wenn Sie bereit wären, ein Affenfell zu tragen und einen Affen zu verkörpern, haben Sie den Job. Er fühlt sich für den Menschen nicht besonders authentisch an, aber er kommt zu dem Schluss, dass ein Job ist und so unterschreibt er den Arbeitsvertrag. Nach ein paar schrecklichen Tagen ist er voll in seiner Rolle und wird schon bald zu der Hauptattraktion des Zoos. Eines Morgens schwingt er sich mit etwas zu viel Begeisterung von einer Liane zur nächsten. Geradewegs über die Mauer in den nächsten Käfig, der von einem riesigen afrikanischen Löwen bewohnt wird. Der Mann kann den heißen Atem des Löwen auf seinem Gesicht spüren. Er weiß, dass es um ihn geschehen ist. Reflexartig beginnt er, um Hilfe zu rufen, als der Löwe plötzlich eindringlich flüstert: Halt den Mund, du Idiot! Oder wir sind beide unseren Job los. Das bringt ganz gut auf den Punkt, oder? Wir tragen Masken. Das ist, was passiert ist. Wir tragen Masken, wir ziehen uns an, wir versuchen, unseren Charme zu bedecken und wir versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind. Damit wir nicht zugeben müssen, damit wir nicht authentisch sein müssen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, authentisch zu sein, um echte Einheit, um echte Gemeinschaft zu erfahren. Und ich finde es interessant, wenn wir das ansehen. In Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist. Kommt der Heilige Geist und die Kirche wird lebendig. Und es heißt dort in Vers 42, und das wird ganz stark betont, und sie verharrten in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft. Und dann Vers 44. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Das, was der Heilige Geist tut, was der Heilige Geist schafft, er stellt wieder her, was die Sünde zerstört hat, damit Menschen wieder zusammenkommen. Deswegen ist Gemeinschaft ein so hoher Wert unter Christen. Weil der Heilige Geist es wiederherstellen will. Wir werden darüber noch einiges hören. Aber hier ist, was du siehst. Das ist passiert. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Etwas ist zerstört worden. Wir sind unfähig geworden. Aber der Heilige Geist kommt, um etwas Neues in uns zu schaffen. Ist das nicht gut? Und genau das wollen wir uns anschauen. Gott stellt etwas wieder her, nämlich Gemeinschaft und die Fähigkeit wieder, um uns wieder miteinander zu verbinden. Und dazu gehören Dinge, die wir brauchen, zum Beispiel Treue, zum Beispiel Vergebung. Es ist unvorstellbar, dass wir miteinander abhängen ohne Vergebung. Weißt du wieso? Weil wir seltsam sind. Weil Sünde unser Leben infiziert hat. Und wir brauchen es, einander zu vergeben. Ohne Vergebung gibt es keine Gemeinschaft. Es gibt nicht den perfekten Freund, es gibt nicht den perfekten Ehepartner. Gibt es nicht. Wegen dir. Du bist schuld. Du. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, der uns hilft. Und in den widrigsten Umständen dennoch zu erleben, es gibt Gemeinschaft. Gott stellt wieder her. Ist das nicht gut? Gott stellt wieder her. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass uns kurz aufstehen zusammen. Heiligen Geist einladen. Preis dem Herrn. Lass uns die Hände ausstrecken zu ihm. Heiliger Geist, wir danken dir jetzt, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du diesen Raum füllst. Danke, dass du hier bist. Wir loben den Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Preisen dich, Vater, über alle Dinge, unseren Schöpfer und König und Gott. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst, dass du uns wiederherstellst, dass du uns heilst. Herr, dass du uns fähig machst, zurückzukehren in das Eigentliche, wie wir gemacht sind, dass wir beziehungsfähig werden, wo wir beraubt worden sind, Herr, wo Dunkelheit in uns ist, wo wir versuchen, einander zu verletzen, wo wir versuchen, uns zu verstecken, wo wir versuchen, uns hinter Masken irgendwie in der Dunkelheit zu verhüllen. Jesus, ich bete heute Morgen, dass du diese Hüllen zerbrichst. Ich bete heute Morgen, dass du uns hilfst, aus diesen Kostümen herauszutreten in das Licht der Wahrheit. Dass du uns heute Morgen erlaubst, dass wir wissen von ganzem Herzen, wir sind geliebt von dir und wir brauchen uns nicht zu fürchten voreinander und wir brauchen einander nicht zu verletzen, wir brauchen einander nicht anzugreifen, sondern Herr, wir können dir vertrauen, Heiliger Geist, dass du alles für uns getan hast, dass du alles für uns tust und dass du wiederherstellst, was zerbrochen ist. Heiliger Geist, ich rufe das aus über diese Kirche, ich rufe das aus über den Ehepartnern hier im Raum, ich rufe das aus über den Kindern und Jugendlichen, über den Freunden. Ich bete, Geist Gottes, dass eine neue Qualität von Beziehungsfähigkeit diese Kirche durchströmt. Nicht, weil wir so schlau sind, nicht, weil wir es so drauf haben, sondern Heiliger Geist, weil du es bist, der das alles tun kann und tun will. Von ganzem Herzen, Jesus.
Ich geh hinaus, singe, du bist Sieger. Und du schenkst mir Vollmacht, drum steh ich mutig hier. Denn du hast es stets in der Hand. Mein Gott hat es in der Hand. Und du nimmst all das, was mir schaden soll. Und offenbarst darin deine Stärke. Und ich geh hinaus, juble voller Freude. Denn du hast es stets in der Hand. Ja, mein Gott hat es in der Hand. Und du tust auch heute noch Wunder, hält sein Versprechen für immer. Nichts ist zu schwer für dich. Und Jesus, dir ist Unmögliches möglich. Deine Treue ist ewig. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jesus, du tust auch heute noch Wunder, hältst dein Versprechen für immer und nichts ist zu schwer für dich. Oh Jesus, dir ist Unmögliches möglich, deine Treue ist ewig, es gibt nichts, was du
Das große Problem, was damals geschehen ist, ist, dass Sünde Beziehung beendet hat, abgebrochen hat, zerstört hat. Zwischen uns und Gott und zueinander. Sünde ist keine, wie soll man sagen, religiöse Größe, ein schlechtes Gewissen, entstanden aus irgendwelchen Vorstellungen, sondern eine Realität, eine geistliche Realität, die uns Menschen voneinander trennt, die uns trennt voneinander und die uns trennt von Gott. Eines der schlimmsten und toxischsten Dinge, die es in diesem Universum gibt und gegen die wir nichts tun können. Aber Jesus Christus kam vor 2000 Jahren auf diese Welt. Er ist der Sohn Gottes und er hat die Sünde, die uns trennt, die jeden Tag unser Leben zerstört, die jeden Tag uns selbst kaputt macht und uns isoliert. Er hat sie genommen und er hat sie ans Kreuz getragen. Von uns genommen, wenn wir wollen. Von uns genommen, wenn wir sagen, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir können nichts dagegen tun. Wir können sie nicht selbst austilgen. Wir können sie nicht selbst bereinigen. Wir können nicht dafür bezahlen. Er hat dafür bezahlt. Wenn du sagst, das ist großartig. Dieses Angebot ist großartig. Jesus Christus nimmt die Schuld unseres Lebens, was auch immer in deinem Leben geschehen ist, von deinem Leben und er gibt dir Vergebung und ein neues Leben. Das ist, was Jesus tut. Warum? Weil er dich liebt. Warum? Weil er will, dass du ein neues Leben hast.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.